Lieben, es hat Teil heute in der kleinen Audiodatei im Dossier der Bismarck. Meine Verbindungen reichen ja in den Norden und befinden sich auch in Thüringen. Und im Norden ist der Bismarck ein Heringslappen. Der Bismarck-Hering, Marinade, nicht Serenade, aus Essig, Speiseöl, Zwiebel, Senfkörner und Lorbeerblättern. In der DDR genannt Delikatesse-Hering. Man wollte die Speise nicht politisieren. Thüringen hat seinen Bismarck, der Bismarckturm in Jena, aber auch in Sachsen, in Glauchau, wird man die jetzt vielleicht doch umbenennen, wie in der DDR, den Bismarck-Hering. Möglich, denn in der adeligen Familie gibt es ein schwarzes Schaf, der Alexander von Bismarck. Und er macht ganz böse Sachen. Er spricht mit Russen, mit Sergei Karaganow.
Und ich sende es!
Und nun, das Dossier!
Haben wir noch eine Chance, mit euch zu sprechen?
Warum so viel Chef?
Ihnen wird's verboten. Ich habe viele Freunde in Deutschland, aber Ihnen ist verboten. Sie können nicht kommunizieren. Das wurde gemacht schon vor langer Zeit, damit es leichter ist, aus Russland ein Feindesbild aufzubauen. Wir befinden uns in einer schwierigen Lage jetzt, aber wir hoffen natürlich darauf, dass das, was die europäischen führend Persönlichkeiten sprechen, nicht die Stimmung der normalen Menschen widerspiegelt, weil das Menschen mit einem umgedrehten Gedächtnis und Verständnis sind, auch intellektuell unterentwickelt. Sie sind verantwortungslos und gewissenlos.
Ich muss zugeben, Karaganow zu schätzen. Er tappte mich beim Hören dieser Sendung mehrfach dabei, ihm vollumfänglich zuzustimmen. Ich bitte gerne um Vergebung. Meine Prägung gestattet es mir nicht anders. Und als Europäer nicht mit dem größten europäischen Land zu sprechen, ist zutiefst antieuropäisch und zum Scheitern verdammt. Und wenn wir uns nicht in den Griff bekommen, scheitern wir vielleicht nicht so mild wie 1945. Wie ich oft hier gesagt habe, nur wenige Jahre später gab es Wirtschaftswunder, dicke Bäuche. Apropos dicker Bauch, der Leibarzt von Bismarck, dem Otto von Bismarck, verordnete dem, aufgrund auch seiner ungesunden Ernährungsweise, kränklichen Reichskanzler in den 1880er Jahren eine Heildiät aus den Bismarck-Heringen, die ihn vollständig genesen ließ.
Dass die Europäische Union heute und die USA jetzt einen Krieg führen gegen Russland, einen direkten Krieg. Wir kämpfen nicht mit der Ukraine, wir kämpfen mit Europa. Europa greift uns an. Mit Hilfe der unglücklichen Ukrainer, die zum Kanonenfleisch gemacht worden sind. Mit der deutschen Gesellschaft, mit würdigen Menschen, vernünftigen Menschen, möchten wir sehr das Gespräch fortsetzen. Aber jetzt haben wir Kriegszeit. Deshalb denke ich, wenn es eine Möglichkeit wieder gibt, mit seriösen, würdigen Deutschen zu reden, wäre es für uns von Interesse, von großem Interesse, um zu verstehen, was bei Ihnen passiert. Wir sehen Sie nur im Spiegel Ihrer Presse. Wir haben das Gefühl verloren. Und es entsteht der Eindruck, das Gefühl, dass die Deutschen diejenigen, die oben sitzen, und das ist ein furchtbarer Eindruck, da oben sitzen Revanchisten, Menschen ohne Gewissen, ohne Gehirn, ohne Ehre, die sie zu einem Krieg provozieren. Und ich hoffe, dass es nicht das deutsche Volk ist, nicht die Elite Deutschlands. Wir sind abgeschirmt, abgeschnitten von ihnen.
Karaganow wittert Revanche.
Revanche der europäischen, amerikanischen Eliten, die ein Fiasko erlitten haben. Das einst großartige Europa ist jetzt praktisch zerrüttet. Sie versuchen jetzt, das Kriegsfeuer anzufachen. Das ist ein Krieg, auf den sie sich vorbereiten. Sie nennen schon eine Frist, dass der Krieg wird alle verbrennen. Nicht nur diejenigen, die in Brüssel ganz oben sitzen, sondern alle Menschen werden verbrennen. Aber sie bereiten sich auf diesen Krieg vor. Das ist furchtbar. Was ein ernstes Gespräch betrifft, so sind wir bereit zu einem ernsthaften Gespräch, aber mit Verständnis dessen, dass selbst unsere deutschen Freunde dieses Gespräch nicht führen können, weil es verboten ist. Aber für uns nicht. Wir sind bereit zu sprechen mit vernünftigen Menschen und hoffen, dass trotz dieser furchtbaren, haarsträubenden Propaganda über Russland sie festigt in Russland nur den Kampfgeist. Wir lesen ihre Presse und das ist eine verrückte Verleumdung und Lüge. Und wir reißen uns zusammen angesichts dieser Propaganda. Aber ich hoffe, dass diese Propaganda, wo kein wahres Wort ist über Russland, nur Lügen, sie vergiftet die Köpfe der Menschen. Wenn die unendlich diese göbbelsche Propaganda von allen Seiten fließt, dann wirkt das irgendwie. Das deutsche Volk war ein hochkultiviertes Volk. Wir wissen, was passiert ist, als es erniedrigt war und als die führenden Kreise Hitler nach vorne gebracht haben. Dann verwandelte sich das deutsche Volk in den Henker Europas. Und jetzt sehen wir leider, dass gleiche Prozesse wieder in Europa zu beobachten sind, insbesondere in Deutschland. Das beunruhigt sehr, auch aus dem Grunde, weil Deutschland die Quelle der wichtigsten Unheile Europas ist, der zwei Weltkriege. Und dass wir sehen, dass sie wieder diesen Weg gehen und einen Krieg entfachen, löst das Angst aus und Furcht aus. Aber andererseits die Bereitschaft zu antworten darauf. Wir wollen nicht das deutsche Volk bestrafen. Wir wollen nicht die Menschen, die unschuldig sind, bestrafen. Aber wenn es darauf ankommt, dann wird die Armee so weit kommen, dass wir gezwungen sein werden, die Europäer bestrafen, die einen Krieg gegen uns führen. Und der Krieg der Ukraine, also den wir jetzt beobachten in der Ukraine, das ist Europa gegen Russland, mit Beteiligung der USA und mit Initiative der USA.
Da fiel schon der Name Goebbels.
Ich verspreche dem deutschen Volke nichts unversucht zu lassen, um in wenigen Wochen die Heimat in jeder Beziehung kriegstüchtig zu machen.
Für mich, aber auch für die russische Seite sehe ich da keine Interpretationsspielräume.
Die Panzertruppen.
Liebe Svetlana Gemach, hören wir weiter Sergei Karaganow zu.
Ich rufe uns alle dazu auf, dass wir nach Eurasien in unser wahres Haus zurückkehren. Aber ich bin Mensch europäischer Kultur und ich habe Angst, wann wir die Quelle unserer Kultur vernichten müssen.
Nicht zuletzt ob unserer kulturellen Basis teile ich die Sorge, was uns so weit trieb, dass einer sagen kann, er habe Angst, die Quelle der gemeinsamen Kultur vernichten zu müssen.
And we will make America great again.
Wo wir Karaganow zu Donald Trump hören, erinnere ich daran, dass ein Vorgänger von Donald Trump, George W. Bush, ein Fass mit Bismarck-Heringen bei seinem Besuch in Stralsund im Juli 2006, ja vor fast 20 Jahren, mit auf die Reise bekam.
Glaubst du, dass Trump in der Lage ist, trotz in der heutigen Zeit noch nach Iran hier zu helfen?
Ich hoffe, in Europa gibt es vernünftige Menschen. Ich kenne sie sehr gut. Theoretisch, aber in der Praxis sind wir von ihnen abgeschnitten jetzt. Was Trump betrifft, so müssen wir realistisch die Sache betrachten und die Frage aufwerfen. Die letzten 70 Jahre, nachdem Russland die nukleare Parität erreicht hatte, fing das Fundament ihrer Herrschaft an zu zerfallen. Vor 500 Jahren war Europa ein interessanter Kontinent, aber rückständig verglichen mit den Zivilisationen von Persien, China, Indien, des arabischen Ostens. Und in den letzten 70 Jahren verliert der Westen seine Position, besonders schnell Europa verliert die Position, weil das Fundament sich zerstört hat unter dieser Position. Jetzt versuchen sie eine Revanche zu machen und diese Herrschaft wieder erlangen. Die Amerikaner versuchten auch, das wieder zu machen, aber sie haben verstanden, dass das gefährlich ist. Und sie ruderten zurück. Und die Europäer, sie rennen in einen Abgrund. Trump ist nicht so angesehener Politiker. Er macht zu viele Seitensprünge. Ich weiß nicht, ich verstehe, zweifle, dass er etwas Vernünftiges machen kann. Man muss verstehen, dass den Krieg in der Ukraine die Amerikaner entfacht haben, zusammen mit den Europäern. Die Europäer haben sie reingezogen und jetzt haben die Europäer das Leadership an sich gerissen in diesem Krieg, weil die europäischen Eliten von heute ein Fiasko erlitten haben, sind bankrott in allen Bereichen und sie brauchen einen Krieg.
Warum brauchen sie einen Krieg?
Ihm nur... Ich rufe nicht zu nichts auf, aber ich bin der Meinung, dass die Völker Europas diese Eliten zum Sturz bringen müssen, weil sie sonst sie zum Tod, einfach in den Tod drängen. Das ist furchtbar. Aber solche Eliten hat es schon gegeben in Europa, wie Hitler. Und diejenigen, die hinter Hitler standen, die ihn gefüttert haben, die Engländer, Amerikaner, Franzosen, und dann haben sie den Hitler bekommen. Und sie haben ihn hochgepäppelt. Und jetzt verstehen wir, sehen wir den gleichen Prozess, der beunruhigt uns sehr. Wir müssen immer dran denken. Wir sind kulturell teilweise ein europäisches Land, aber nicht ganz europäisches. Unsere Kultur kam aus dem Süden und die politische Kultur kam aus dem Osten nach Russland. Aber wir verstehen sehr gut. Wir wollen nicht unsere Verbindungen abbrechen, die seelischen, die geistigen Kräfte, die uns viel gegeben haben aus Europa. Und Europa hat von uns viel bekommen. Und wir wollen nicht, dass Europa so ein totales Fiasko erleidet. Moral, Politik, alles, Wirtschaft. Das ist sehr unangenehm für uns. Einige von uns, ich insbesondere, sage, dass wir uns abschirmen müssen für eine Zeit lang von dieser europäischen Infektion. Diese ganzen Ismen, LGBT, vergessene Geschichte, das ist eine Infektion, die wir abstoßen müssen.
Die russische Seite verfolgt, ich weiß es aus eigenem Beobachten, sehr intensiv die deutsche. Oft nehmen Medien zu deutschen Fernsehberichten Stellung. Die Originale werden dann ausführlich gezeigt. Den Beginn der Russophobie sieht Karaganov 2012. In Teilen war er schon vorher da, aber da gab es noch eine starke Gegenbewegung. Die letzte sicher in den öffentlich-rechtlichen Medien, die nach 2014 vollends kippte. Gekippt wurde, ich finde keine Antwort.
Wir lesen Ihre Presse. Seit 2012 habe ich keinen positiven Artikel über Russland gelesen in der deutschen Presse. Die jungen Kollegen habe ich beauftragt, eine Analyse zu machen von der deutschen Presse. 2009, 10, 11 begann diese Geschichte der Anschwärzung Russlands. Und ich hoffe, dass die deutsche Elite doch ein Selbsterhaltungsgefühl wiederbekommt, das sie verloren hat. Strategischer Parasitismus. Sie haben die Angst vor dem Krieg verloren. Selbst die Angst vor den Nuklearwaffen hat sie die Angst verloren. Sie haben ein normales Gefühl, diesen Selbsterhaltungstrieb verloren. Sie haben den Patriotismus, das Verantwortungsgefühl verloren. Sie wollen ihre privilegierte Position erhalten und sie treiben die Menschheit in einer Katastrophe. Also auf die Schlachtbank schicken sie die Welt, wie sie jetzt die Ukraine hingeschickt haben.
Dossier. Aber andererseits, wenn wir das nicht tun, wenn die ganze Welt zu einer Atomkrieg kommt und damit es nicht passiert, müssen wir Europa stoppen. Ja, und wenn wir das nicht tun, dann wird es noch eine größere Sünde. Das wird nicht einfach eine Sünde, sondern eine Übersünde. Und diese revanchistische Europa müssen wir jetzt stoppen. Und wir müssen sie wieder zur Vernunft bringen. Wie es zu machen ist, ich hoffe, dass Europa innere Kräfte findet.
Karaganov hofft, dann lassen wir Alexander von Bismarck hoffen.
Ich glaube nicht daran, dass die EU, auch wenn sie aufrüstet, ich glaube nicht, dass sie das machen wird, dass sie Russland angreifen wird. Ich glaube auch nicht, dass die Ukraine bis zum letzten Soldaten kämpfen wird, sondern dass das doch relativ schnell beendet wird, glaube ich schon. Weil die Menschen in Europa aufwachen, die Menschen, und sehen, dass ihre Eliten diese Kriegshetze in den Medien nicht mehr durchhalten können. Und das Jahr 2029, was immer gesagt worden ist, ja, wird nicht kommen.
Ich gehe davon aus, er meint den Krieg. Das Jahr 2029 wird auf jeden Fall kommen, vielleicht aber auch schon ohne uns.
Die heutige ukrainische Elite, die von Europäern gefüttert wird, die wird uns immer weiter und weiter provozieren. Und wir werden gezwungen, dass wir den Krieg auf neu
noch einmal starten und beginnen. Und wir haben die Nase voll, wir sind satt davon. Ne? Und Herr Putin hat noch keine Endentscheidung getroffen, aber ich darf Sie versichern, dass die viele Leute in Russland glauben, dass wir hart Europa bestrafen müssen, obwohl nicht Europa schuld ist. Schuldig sind die Bankrotten von der Elite, von der europäischen Elite.
Ob unser letztes Glöckchen schon geschlagen hat? Mir fiel auf, Karaganov war sehr nachdenklich. Ich sehe ihn hin und wieder bei Wladimir Solowjow, wenn Sonntagabend, wo es Zweiergespräche gibt. Hier wirkt er oft anders unterhaltsamer auf mich. Da diese Sendung ja für ein deutsches Publikum gemacht ist, rege ich an, sich einer gewissen Ernsthaftigkeit hier nicht zu versagen.
Dank unseren Gegnern, ja, die ich hoffe in der Kürze oder in der Zukunft wieder zu unserem Partner werden, erleben wir diesen Prozess. Das ist ein langfristiger Prozess und von heute auf morgen lässt er sich gut aufmachen. Europa muss eine Niederlage erleben. Ich hoffe, dass Massenvernichtungswaffen dabei nicht zum Einsatz kommen.
Lieber Sergej, vielen Dank für die offenen Worte. Die sind ja viel wichtiger, die offenen Worte, als wenn man darum herumredet. Auch wenn man dann nicht immer einer Meinung ist. Ich finde es ganz toll, dass wir so sprechen können. Ich hoffe, dass das in Zukunft auch weiterhin geschehen kann.
Ein gutes Gespräch, wie ich meine. Zur Benennung des Bismarck-Herings gibt es zwei Geschichten. Eine aus dem Deutsch-Dänischen Krieg.
Ein paar Vollidioten, Fettwänste und Schlappschwänze, lausige Amateure, strohdumme Holzköpfe.
Bei einem Frontbesuch soll ein Wirt aus Flensburg der Bismarck seinen Hering servierte. Nachdem dieser zufrieden war, kam der Bismarck-Hering flugs auf die Speisekarte. Eine andere Geschichte aus Stralsund, der Fischhändler Johann Wichmann. Dieser habe 1871 dem Reichskanzler ein Fässchen mit Hering zugesandt, worauf Bismarck ihm schriftlich das Privileg erteilt habe, die sauer eingelegten Heringsfilets künftig als Bismarck-Hering zu vermarkten. Das besagte Beweisschreiben Bismarcks ist jedoch, so heißt es, durch den Bombenangriff auf Stralsund am 6. Oktober 1944 vernichtet worden und somit wird dieses Dossier rund, weil wir ja vielleicht vor neuen Bombenangriffen stehen, wie ja auch im Thema von Karaganov besprochen. Otto von Bismarck, Alexander von Bismarck, Sergej Karaganov, der Bismarck-Turm, der Bismarck-Hering und noch ein Bombenangriff. Das Dossier. Liebe Aufgeregte und Aufgeregten, Tonton, nach dem freundlichen Herr Karaganov geht es jetzt direkt hinüber in den anderen Konflikt nach Nahost.
Okay, was wäre, wenn Trump kein Idiot ist? Was, wenn es genau der Plan ist, den Krieg im Iran zu verlieren?
Ei der Daus, ein Beitrag unserer Freunde von Augen auf Medienanalyse aus Hamburg. Ein Thema, mit dem sich auch Arnold Schölzel in der Tageszeitung Junge Welt befasst. Wessen Niederlage? Man zitiert den Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Berthold Kohler. Die Mullahs dürfen sich als Sieger fühlen. Trump und Netanyahu konnten das iranische Regime dezimieren, aber nicht von der Macht vertreiben.
Mojtaba Khamenei wurde zum obersten Führer ernannt.
Du sagst, Svetlana, Springers Business Insider. Heute diktieren Finanzmärkte und Makrodaten Trumps Politik. Auf dem Spiel steht nicht weniger als das endgültige Ende der US-Hegemonie. Schon vor der jüngsten Einigung ließ der Iran einzelne Schiffe die Straße von Hormuz passieren und dafür Gebühren in Yuan bezahlen. Ein klarer Angriff auf die globale Referenzwährung US-Dollar geschickt über Bande gespielt. Auch der Auslandsredakteur der Neuen Züricher Zeitung Jonas Roth resümiert, faktisch musste Iran für die Waffenruhe kaum Kompromisse eingehen. Der Chefredakteur Erik Guja stellt fest, ein Verlierer des Waffengangs im Nahen Osten steht fest, Europa. Er meint, wir müssten marschieren Richtung Moskau oder Nahen Osten zum kriegstüchtigen Boris Pistorius, der sagte, es ist nicht unser Krieg, meint er im Mordrausch, jede Zeit kennt ihre dummen Sätze. Arnold Schölzel schließt, in der Schurkenstaat-Atmosphäre der Schweiz hat Trump die Fans, die es ihnen prophezeien. Bevor wir zum Beitrag von Augen auf Medienanalyse zurückkommen, die aktuellen Begebenheiten, Israel verstößt gegen die Waffenruhe, Schauplatz Libanon, Johann Wadefuhl begrüßt die Waffenruhe, gegen die verstoßen wird. Donald Trump sieht den Irankrieg als kleinen Umweg. Bei einem Auftritt in Las Vegas erklärte er, wir übertreffen alle Rekorde. Friedrich Merz ist zu Gesprächen in Paris über die Sicherung der Straße von Hormuz. Nun schon will man sich an Minenräumung beteiligen.
Freiheit ist für uns wichtiger als Frieden.
Wie hieß es bei Trump, wir übertreffen alle Rekorde.
Entscheidend ist aber, dass unsere Produktion in der Lage ist, die Erfindungen der Technik in hinreichenden Mengen von Fertigungen auszustoßen und der kämpfenden Front zur Verfügung zu stellen.
Ist es noch Trump? Oder ist es schon Gott? Gott natürlich, was dachtet ihr denn? Lars Klingbeil, SPD.
Das ist richtig.
Warnt vor massiven Wirtschaftsfolgen des Irankriegs. UN-Generalsekretär Guterres ruft zur Einhaltung der Waffenruhe auf. Der Iran will angereichertes Uran abgeben, meint Donald Trump. Die britische Regierung warnt vor möglichen Lücken in der Lebensmittelversorgung im Sommer. Financial Times kommentiert, der Irankrieg wird den Petrodollar schwächen.
Auch wenn wir verstehen, dass wir die Klimakrise niemals lösen werden, wenn uns die Demokratie auseinandergenommen wird von den Faschisten.
Einfältig Luisa Neubauer, DTS-Nachrichtenagentur, berichtet, sie freut sich über hohe Spritpreise nicht. Sie meint ja, wir brauchen Mobilität, aber Menschen sollen Bus oder Bahn nehmen, anstatt Ölautokraten Geld überweisen zu müssen. Luisa fliegt ja auch gern. Die Tagesschau warnt vor Kerosinknappheit in Europa, bezieht sich auf die Internationale Energieagentur. Bundesjustizministerin Hubig will Schwarzfahren bei der Bahn entkriminalisieren.
Besser Doppelmoral als gar keine Moral.
Haben wir dann bald bei der Bahn 3 verschiedene Waggons. Einen für Leute, die bezahlen, einen für Leute, die schwarz fahren und natürlich einen für Leute, die mit grüner Energie fahren.
Und jetzt würde ich sagen, kann ich mich hier umblicken, auch in Dubai, bei gefühlten 7000 Grad Celsius im 19. Stock von einem wirklich menschenfeindlichen Hochhauskomplex, dann merken wir, wie viel zu tun ist und was wir noch alles zu erkämpfen und zu erstreiten haben.
Die Frage, wie Idioten auf bestimmte Posten kommen, wird uns beschäftigen in den nächsten Jahren. Zu Augen auf Medienanalyse und Donald Trump gleich. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung thematisiert Debatte um Benzinpreise. Sollen Verbrennerautos etwa ewig fahren? Nochmal, Schuhe werdet ihr brauchen. Laut Donald Trump bietet der Iran Verzicht auf Atomwaffen für 20 Jahre an, berichtet der ORF. Und Internet- und Auslandstelefonie gehen im Iran wieder. US-Demokraten wollen Kriegsminister Pete Hegseth des Amtes entheben. Der ORF irritiert mit der Bezeichnung Pentagon-Chef. In der Berliner Zeitung labert Michael Mayer, USA gegen Iran, es geht um die Zerstörung der BRICS. Aber nun Augen auf Medienanalyse. Was, wenn Trump kein Idiot ist?
Was, wenn Trump den Krieg im Iran verlieren will? Was, wenn er will, dass das amerikanische Imperium zusammenbricht? Was, wenn er die Weltwirtschaft zerstören will? Dann wäre er ein Genie. Lassen Sie mich das erklären. Im Moment bezieht die Welt 20% ihres Öls aus dem Nahen Osten. Japan bezieht etwa 75% aus dem Nahen Osten. Indien bezieht etwa 60%. China bezieht etwa 50%. Auch Europa ist stark abhängig. Aber hier ist der Punkt. Öl ist nicht selten. Venezuela hat die größten Ölreserven der Welt. Kanada verfügt über riesige Reserven. Die Vereinigten Staaten haben ebenfalls riesige Reserven. Trump hat Venezuela im Januar gerade übernommen. Er droht, auch Kanada zu übernehmen. Sie sehen, worauf das hinausläuft. Wenn Trump die Straße von Hormus schließt, indem er gegen den Iran kämpft, hört das Öl aus dem Nahen Osten auf zu fließen. Aber Nordamerika fördert weiterhin. Plötzlich würden Europa, China, Japan, Südkorea, sie alle amerikanisches Öl brauchen. Und nicht nur Öl, sondern auch Dünger. Der Stickstoff für die Nahrungsmittelproduktion kommt ebenfalls aus dem Nahen Osten. Wenn das abgeschnitten wird, wohin wenden Sie sich dann? Es gibt nur zwei Optionen, Nordamerika und Russland. Trump macht die ganze Welt von den Ressourcen abhängig, die er kontrolliert. Und jetzt kommt der geniale Teil. Wer besitzt die meisten US-Schulden? Wer finanziert Amerikas 39 Billionen Dollar? Es sind Japan, China, Taiwan, Südkorea, Großbritannien, Frankreich, Belgien und Luxemburg. Dieselben Länder, die Öl aus dem Nahen Osten brauchen.
Spanien braucht russisches LNG mehr denn je. Importe steigen um 124%, berichtet Berliner Zeitung. Aber auch Putin kritisiert die eigene Wirtschaftsführung. Konjunktur bricht ein.
Was bleibt uns letztendlich? Wasser predigen und Wein trinken.
Nicht am Freitag, werteste Svetlana, nicht am Freitag, dem 17. April 2026. Da lauschen wir dem Muezzin im Köln.
Allahu Akbar, Allah.
Innenminister Alexander Dobrindt plant 3,5 Milliarden Euro mehr für Beamte. Maschallah. Frankreich beendet die Beschlagnahme russischer Tanker. Kosmonautin Valentina Tereshkova möchte wieder in die Duma. Parteigeeintes Russland. 90 Jahre wird sie nächstes Jahr. Sie ermöglichte durch Anstoßen einer Verfassungsänderung, dass Präsident Putin 2030 und 2036 wieder für sein Amt kandidieren kann. Und freundlich wendet sich das russische Verteidigungsministerium an uns. Übermittelt eine Liste mit Objekten, die unsere Sicherheit gefährden. Ukrainische militärische Produktionsstätten auf EU-Territorium. Diese werden eskalierend betrachtet. Genannt wird aus Deutschland Da Vinci, Avia, Auterion, beide München. und 3W Professional aus dem hessischen Hanau. Rhetorisch von großer Art warnt der Sekretär des russischen Sicherheitsrates Sergei Shoigu, früherer Verteidigungsminister. Finnland und baltische Länder ob ukrainischer Drohnenüberflüge. Sanft erklärt er, derartige Vorfälle seien aufgrund äußerst geringer Effizienz westlicher Flugabwehrmittel möglich, wie sich während der Geschehnisse im Nahen Osten erweist. Aber die freundliche Drohung, es sei nicht auszuschließen, dass Finnland und die baltischen Länder ihren Luftraum bewusst zur Verfügung stellten und damit als Komplizen in Aggression gegen Russland agieren. Er beruft sich auf Artikel 51 der UN-Charta. Das unveräußerliche Recht zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung gegen einen bewaffneten Angriff.
Schönes Wochenende, Marcel.
Danke, Ramon Schack. Auch bei dir Wetterumschwung. Sonne, Wolke, nett bis Sonntag, ab Montag.
Moin, moin und ein schönes Wochenende gewünscht.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.